Schön. Ich habe vor kurzem einen schon etwas älteren Film gesehen, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Manche erinnern sich vielleicht noch an den Fall des ermordeten 10-jährigen Mirko vor fast 14 Jahren. Ich weiß nicht, klingelt's bei einigen? Vielleicht. Jedenfalls hat dieser Fall die Medien damals über Monate in Atem gehalten. Dieser Junge hatte einen Skatepark besucht, war abends mit dem Fahrrad von da Richtung zu Hause aufgebrochen und dort aber niemals angekommen. Und erst nach 145 Tagen führte der kurz zuvor überführte Mörder die Polizei dann zur Leiche des Kindes. Die Eltern sind Christen, gehören zu einer Pfingstgemeinde und sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Verlieren, Verzweifeln, Verzeihen. In der Öffentlichkeit, zum Beispiel bei Fernsehinterviews, haben sie immer wieder betont, dass sie nicht hassen wollen und dass sie nach einem längeren schmerzhaften Prozess dem Mörder ihres Kindes vergeben haben. Das Buch ist dann verfilmt worden und den Film habe ich vor kurzem gesehen. Ich dachte, das ist schon ein Hammer, weil der Mord am eigenen Kind gehört, so finde ich, zu den schrecklichsten Dingen, die einem Menschen passieren können. Und ich habe mich gefragt, können Menschen ernsthaft sowas verzeihen? Geht sowas überhaupt in echt? Oder haben die Eltern das sozusagen aus Pflichtgefühl gegenüber ihrem christlichen Glauben gemacht, weil sie das ja müssen und das Schreckliche daran verdrängt? Mir ging es ähnlich mit dieser Geschichte der Diskothek Le Bataclan in Paris 2015. Manche erinnern sich da vielleicht auch noch dran. Da hatten Terroristen 90 Menschen ermordet und der damals 34-jährige Journalist Antoine Lery verlor dabei seine geliebte Lebensgefährtin Hélène und mit ihr die Mutter seines 17 Jahre alten Sohnes. Und er wandte sich auf Facebook in einem offenen Brief an die Attentäter und er schrieb: Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt, das der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Sohnes, aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Unter dem Titel hat er dann auch ein Buch geschrieben. Ich habe mich wiederholt gefragt, hat Antoine Lery den Attentätern vergeben? Ist das Vergebung, wenn man in einer solchen Situation es schafft, nicht zu hassen? Was ist Vergebung überhaupt? Worin besteht sie? Was tue ich eigentlich, wenn ich vergebe? Ich möchte das heute einfach mal ganz grundsätzlich anfangen. Eins ist jedenfalls ganz klar: Das Thema ist unserem Herrn total wichtig. Matthäus 18, 23. Mit Gottes himmlischen Reich ist es so wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn und würgte ihn und schrie: Bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte: Habt noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich drum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Und zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Dieser Text, dieses Gleichnis ist ein Hammer und ist unglaublich hart. Und jemand, der vielleicht ein bisschen sensibel ist oder ohnehin von seiner Prägung her in der Gefahr steht, an einen angsteinflößenden Gott zu glauben, der könnte durch solche Verse völlig verunsichert sein und sich sehr unter Druck fühlen. Aber gut, das Anliegen ist hier klar. Vergebung ist geradezu existenziell wichtig. Und wenn man von schlimmer Sünde überhaupt reden kann, dann ist eine dauerhaft fehlende Bereitschaft zu vergeben wohl die größte Sünde. Denn wer Vergebung dauerhaft verweigert, bei dem hat das sehr negative Auswirkungen auf seine Beziehung zu Gott, bewirkt vielleicht erstmal eine Trübung, aber kann sogar, wie hier im Gleichnis es ganz zugespitzt formuliert ist, zum Beziehungsabbruch gegenüber dem Vater im Himmel kommen, zum Verlust von Gottes Vergebung. Naja, wir beten ja im Vater unser auch, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und unmittelbar danach folgt in der Überlieferung des Matthäus-Evangeliums ja der Satz: Wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Okay. Vergebung ist offensichtlich existenziell wichtig. Du und ich, wir sind Gott so viel schuldig geblieben. Wissen wir das noch? Weißt du es noch? Oder hast du es vergessen, was er dir vergeben hat? Ich weiß, dieser Punkt verblasst manchmal, wenn man schon länger Christ ist oder auch wenn man fromm und relativ brav, in Anführungszeichen, aufgewachsen ist. Und dann kann man, ist ja verständlich, dann kann man ja auch sagen, ja gut, also so eine große Schuld habe ich ja noch wirklich nicht. Da gibt es aber andere, ne? Ist klar. Dennoch, wenn man dieses Gleichnis liest, dann muss man ja sagen, der Schlüssel, um anderen zu vergeben, ist das Wissen um die eigene Schuld, um das eigene Versagen und darum, dass Jesus mir das wirklich und ganz und gar vergeben hat und mich in seinem Himmel willkommen geheißen hat und alles weggenommen hat, was mich daran hindert und was zwischen Gott und mir steht und die Beziehung belastet. Alles ist weg. Der Schlüssel, anderen zu vergeben, ist das tiefe Wissen um das Evangelium. Der Schlüssel, anderen zu vergeben, ist die Erkenntnis, dass Schuld, und zwar auch meine, gefühlt vielleicht kleine Schuld, derart zerstörerisch ist, dass er, Jesus, deren Zerstörungskraft sozusagen auf sich nimmt und daran stirbt. Der Schlüssel zu vergeben ist Demut. Sie ist das tiefe Wissen darum, dass ich immer beides gleichzeitig bin als Christ. Ein Heiliger und doch ein Sünder zugleich, wie Martin Luther das gesagt hat. Aber okay, man muss jetzt schon einmal genau fragen, was ist das eigentlich, Vergebung? Vergeben, wie geht das? Ich habe ja relativ oft den Satz gehört, ja klar, ich habe der und der Person das und das vergeben und das ist doch klar, aber der hat das und das und das gemacht und meine Güte, normal, und der hat sich da unmöglich benommen. Naja, aber ich habe ihm das ja vergeben, ne? Wer sowas auch nur denkt, hat nicht vergeben. Punkt. Und trotzdem kann man das verstehen. Weil als Christ weiß der Betreffende einerseits ganz genau, ich soll oder muss ja vergeben. Siehe das harte Gleichnis oder das Vaterunser. Und andererseits sitzt die Wut über den anderen immer noch ganz tief drin oder die Verletzung, die der mir zugefügt hat. Ja, ich will dann schon irgendwie vergeben. Und dann reißt man sich zusammen und gibt sich Mühe und sagt sich selbst, ja gut, ich habe ja vergeben. Aber so klappt das doch nicht, oder? Ist doch nicht echt, nicht tief, ganz oberflächlich. Denn wenn unser Herr uns vergibt, der ist ja das Vorbild dafür, was bleibt dann? Nichts, gar nichts. Keine Schuld, kein Vorwurf, kein Vorwurf. Er nimmt alles weg. Oder etwa nicht? Das gehört doch zum Kern unseres Glaubens. Vergebung ist quasi die Behebung eines Schadens. Ein anderer hat mir Schaden zugefügt. Er hat mir Kleines oder auch Großes angetan. Er hat mich gedemütigt oder bloßgestellt oder bestohlen oder betrogen oder misshandelt oder belogen oder sonst irgendwas. Und manchmal sind die Folgen dieses Schadens nicht wieder gut zu machen. Wie bei den krassen Beispielen, bei dem tragischen Geschichte von dem kleinen Mirko. Und weil der andere mir etwas angetan hat, bin ich sauer und verletzt und traurig und wütend. Und zwar oft zu Recht, oder? Und unter diesen Gefühlen der Wut oder Kränkung oder auch der Ohnmacht stecken tiefe Vorwürfe, die ich dem anderen mache. Ich werfe so unterschwellig in meinem Inneren dem anderen vor, was er mir angetan hat. Also, du hast mein Vertrauen ausgenutzt. Oder du hast mich vor allen Leuten klein gemacht. Oder du hast mich aufs Übelste betrogen. Oder du hast so getan, als wenn du mich liebst und dabei ging es dir nur darum, mich auszunutzen. Du hast mich immer verachtet und so weiter und so weiter. Nie hast du mich akzeptiert und so weiter. Vergebung ist immer dann nötig, wenn wir dem anderen in unserem Herzen einen tiefen und meist auch berechtigten Vorwurf machen. So, die erste Voraussetzung für Vergebung ist, dass ich sie gewähren will. Und ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob ich das emotional und in der Tiefe überhaupt kann. Aber weil ich meinen Herrn liebe und weil er mir vergeben hat und weil ich nicht besser bin als der, der an mir schuldig geworden ist, siehe das gelesene Gleichnis. Und weil mir vergeben wurde, also entscheide ich mich mit meinem Willen für Vergebung. Ich sage meinem Herrn und mir selber natürlich auch dabei, ich weiß noch nicht, ob mir das tief in meinem Herzen auch wirklich gelingt. Kann ich nicht für garantieren, weiß ich nicht. Aber ich will erst mal, ist der erste Punkt. Die zweite Voraussetzung: ich mache mir zunächst einmal ganz ehrlich und ohne frommen Filter und ohne Bremse bewusst, was mir der andere meiner Meinung nach angetan hat. Ich lasse das zu. Ich gestehe mir Wut und Enttäuschung ein und schiebe sie nicht weg. Und ich sage meinem Herrn ruhig, Herr, ich bin wütend oder ich bin so enttäuscht von dieser Person. So, und dann formuliere ich für mich selbst so konkret wie möglich, welche Vorwürfe konkret ich dem anderen in meinem Herzen mache. Ich behaupte mal, wenn du dir über deine Vorwürfe nicht wirklich klar bist, die du dem anderen machst, kannst du auch nicht wirklich vergeben. Dann bleibt das ein Geeiere, dann bleibt das im Ungefähren. Also mach dir ehrlich klar, was du dem anderen eigentlich vorwirfst. Und bei tiefen Verletzungen ist es hilfreich, sich diese Vorwürfe mal aufzuschreiben, damit ich wirklich weiß, okay, das werfe ich dem vor. Oder von mir aus, ihm einen Brief zu schreiben, mitsamt den ganzen Vorwürfen, den ich aber nicht abschicke. So, und nun der dritte Schritt. Wenn ich das mal so von mir aus auch schriftlich, finde ich gut, vor mir habe, dann überleg dir, da brauchst du vielleicht ein paar Wochen für, dann überleg dir ernsthaft, ob du auf diese Vorwürfe, auf die du ja doch ein Recht hast oder auch zu haben glaubst, ob du um deines Herrn willen vollständig auf diese Vorwürfe verzichten wirst in Zukunft, in aller Ewigkeit. Ja, ich hätte ein Recht auf diese Vorwürfe. Der andere hat mir tatsächlich etwas angetan. Will ich auf dieses Recht des inneren Vorwurfs verzichten? Überleg's dir gut. Denn wenn du diese Vorwürfe einmal richtig losgelassen und deinem Herrn übergeben hast, dann kannst du sie nicht mehr zurückholen und hast auch kein Recht mehr dazu. Verzicht ist Verzicht. Und deshalb frag dich, ist der Zeitpunkt da und bin ich soweit, kann ich das wirklich tun? Und sprich mit deinem Herrn darüber. Der Heilige Geist ist ja auch noch da. Der will uns helfen. Der will, dass wir spüren, wann es soweit ist. Und dann müssen wir uns überwinden. Immer. Bei Vergebung muss man sich so gut wie immer überwinden und so wirklich über seinen Schatten springen. Das ist manchmal überhaupt nicht einfach. Und manchmal brauche ich auch noch ein paar Wochen und spüre, ich kann das jetzt noch nicht wirklich. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich meine Gefühle sehr ernst nehme. Manche Leute tun das ja, nehmen ihre Gefühle sehr ernst. Und dann fühlen sie sich nie so weit, dass ich jetzt springe. Und was passiert dann? Wir vergeben dann eben nicht. Und auf Dauer blockiert das die Beziehung zu unserem Herrn und schließt von Gottes Reich aus. Das ist ziemlich heftig. Also, es ist ein Unterschied, ob man sich bewusst, sehr bewusst, in solch einen Prozess betend begibt oder ob man denkt, die Zeit, die macht das schon. Quatsch, die Zeit macht gar nichts. Das bleibt dann nur unterschwellig alles da. Und dann bild dir nicht ein zu sagen, ach, ich habe das vergeben. Quatsch, du musst dich dem schon stellen. Wirklich, gründlich. Aber okay. Sagen wir mal, du bist jetzt soweit und ja, dann kommt der vierte Schritt. Dann sag vor Gott und der unsichtbaren Welt so ungefähr Folgendes: Hiermit vergebe ich dem und dem, der und der, im Namen Jesu das und das. Ich weiß, ich hätte das Recht, der betreffenden Person weiter in meinem Herzen Vorwürfe zu machen. Aber ich verzichte nun hiermit freiwillig für immer auf diese Vorwürfe. Und ich werfe sie auf dich, Jesus. Und in alle Ewigkeit will ich dem anderen diese Vorwürfe nicht mehr machen, auch nicht mehr in meinem Herzen. Und ich dann distanziere mich davon im Namen Jesu. Oft hilft es, diese Vorwürfe aufzuschreiben. Ich bin ein großer Freund davon, das merkt ihr schon. und später im Zusammenhang mit so einem Vergebungsgebet zu verbrennen, symbolisch. Oder es ist bei schwerwiegenden Dingen oft sehr empfehlenswert und sehr hilfreich, sowas nicht alleine zu machen, sondern mit jemandem zusammen, zu dem ich das Vertrauen habe, dass er sich da ein bisschen auskennt und mich da gut begleitet. Was ist der Vorteil, wenn man das so gründlich macht? Naja, das ist ja so eine Art geistliches Ritual, so will ich das mal nennen. Und da kann man sich später immer wieder dran erinnern und sich drauf berufen. Und dann weiß ich selber in aller Klarheit, damals, dann und dann, da habe ich der oder dem wirklich vergeben. Und ich werde diese Vorwürfe auch nicht mehr hervorkramen und habe auch kein Recht mehr darauf. Ich weiß nicht, was ihr jetzt denkt. Vielleicht denkt der eine oder andere, das klingt ja so wie so ein kleiner Absatz aus der Ratgeberliteratur. Erstens, zweitens, drittens und dann klapp's. Ich habe das bewusst so ein bisschen schematisch beschrieben, weil meine Erfahrung ist, dass bei diesem Thema unter Christen sehr viel geschludert wird. Also wenn du jemand vergibst, dann mach's gründlich und echt und in Wahrheit. Und dann steh dazu. Und dann weißt du es auch, dass du für immer verzichtet hast. Und dass du deine Vorwürfe für immer auf deinen Herrn geworfen hast. Und das Schöne ist, eine solche sehr bewusste Art von Vergebung verändert am stärksten mich selbst. Vorher war das wie so eine negative Bindung zu einer Person. Und immer wenn ich an die Person dachte, dann kamen da die inneren Vorwürfe oder auch die Wut und die Verletzungen wieder hoch. Und wer einen über lange Zeit nicht vergibt, wird ja meistens ein Mensch voller Bitterkeit. Ich weiß nicht, ob ihr so jemanden schon mal kennengelernt habt. Wenn man auf Dauer immer wieder Vorwürfe in seinem Inneren hat, da wird man bitter mit der Zeit. Aber wenn ich wahrhaftig weiß, ich habe um meines Herrn willen vergeben, ich bin frei von dem, was der andere mir angetan hat, frei von der Kränkung. Ich habe den anderen losgelassen. Ob er die Dinge nun einsieht oder bereut oder wie er heute damit umgeht, ist nicht mehr meine Sache. Es ist auch nicht meine Sache, das zu beurteilen. Meine Vergebung hängt nicht davon ab. Und wenn er Christ ist, dann kann ich von Herzen sagen, er steht und fällt seinem Herrn, wie es mal im Römerbrief heißt. Und richten tue ich schon gar nicht. Louis B. Smeets, ein renommierter amerikanischer Theologe, der leider schon gestorben ist vor einiger Zeit, er sagte einmal, Vergebung heißt, einen Gefangenen freizugeben und dann festzustellen, dass der Gefangene man selbst war. Es tut einem selber unglaublich gut zu vergeben und ihr Lieben, ich weiß, wovon ich rede. Es gibt unter Christen so falsche und verkrampfte Formen von Vergebungsversuchen. Ich habe da schon Sachen erlebt, dass zum Beispiel jemand ging zu einem ahnungslosen anderen und sagte, du hast mich ja damals vor der ganzen Gruppe schlecht gemacht, aber ich habe dir vergeben. Ja, toll. Der Betreffende war natürlich nicht befreit und hat sich gefreut, wie das ja eigentlich so sein sollte, ne? Sondern der hat das Ganze als Vorwurf gehört, ist doch klar. Der war ja ahnungslos. Nein, also bitte nicht so. Lass uns in Wahrheit vergeben. Und wenn ich wirklich vergeben habe und selber befreit bin, häufig muss ich das dem anderen gar nicht sagen. Der wird das schon spüren an der Art, wie ich mit ihm umgehe. Übrigens kann Vergebung auch oft ganz befreiend und heilsam sein, wenn es sich um Dinge handelt, die sehr lange zurückliegen. Ja, manchmal haben Mutter oder Vater oder Lehrer oder Oma oder Geschwister über Jahre hinweg mich nicht beachtet oder ihre Liebe von guten Noten abhängig gemacht, ganz extrem, oder ein Kind vorgezogen und mich im Schatten stehen lassen und vieles mehr. Und sowas prägt. Und wenn einem sowas mal bewusst wird, dann ist es gut, sich damit etwas zu beschäftigen, auch sich klar zu machen, was ist da passiert, welche Gefühle verbinde ich damit. Und dann auch gründlich und tief zu vergeben. Gestattet mir am Schluss noch auf zwei Missverständnisse hinzuweisen. Vergebung heißt nicht immer sofort, dass alles nun sofort restlos gut ist. Ich habe einmal einen gläubigen Alkoholiker erlebt, der im Suff immer wieder seine Frau geschlagen hat. Und jedes Mal tat es ihm hinterher leid und er flehte seine Frau um Vergebung an. Und manche denken dann, ja, muss ich 7x70 Mal, wie das dem Petrus hieß, vergeben. Für den Mann war aber etwas anderes erstmal dran als Vergebung. Der brauchte nämlich erstmal Konfrontation. Und als die nicht half, da ging die Frau mit ihren Kindern ins Frauenhaus und ich habe ihr das auch geraten. Und fand, es war gut so, war wichtig so. Und der Mann ist dann abgestürzt innerlich, aber erst dadurch war, und leider erst viel später, war er bereit zuzugeben, dass er wirklich abhängig war und einen Entzug und eine Therapie brauchte. Und etwa ein Jahr später, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lang das war, aber so ungefähr, konnte die Frau ihm dann von Herzen vergeben, was er ihr angetan hatte. Aber trotzdem war zu diesem Zeitpunkt der Mann noch der Alte. Und trotz echter Vergebung, die war auch echt, also ich habe sie ihr voll abgenommen, ging sie erst einmal nicht zu ihrem Mann zurück, weil das ja auch gefährlich war, nach wie vor. Ein zweites Missverständnis: Es gibt ja auch die ganz normalen kleinen Konflikte im Zusammenleben. Und Christen müssen es ja lernen, damit angemessen umzugehen. Und wenn ich da fünfmal am Tag sage, ja, ich vergebe dir, ich vergebe dir, ich vergebe dir. Hey Leute, es wird zwanghaft, es hilft nicht. Vergebung ist ganz wichtig, das ist ja, glaube ich, wirklich klar geworden. Aber in menschlichen Beziehungen geht es manchmal einfach darum, die Macken des anderen zu tragen und anzunehmen. Das gehört zur Liebe. Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, so wie der Christus uns angenommen hat. Und manchmal ist es auch dran, jemanden zu konfrontieren. Siehe der Alkoholiker, oder wir sehen es auch an Jesus. Ja, mal auf der einen Seite hat er seine Jünger wirklich getragen und angenommen. Siehe Petrus, auch mitsamt ihren Macken und Fehlern und auch Sünden. Und manchmal hat er Menschen auch ziemlich konfrontiert, zum Beispiel die Pharisäer. Ich glaube, beides gehört auch zu unserem normalen Leben, das einander tragen, aber auch der Konflikt manchmal. Und dann ist es wichtig, nicht zu feige zu sein, aber auch angemessen, respektvoll in einem Konflikt zu sein. Aber das alles, ich erwähne das deswegen, weil es manche Christen gibt, die all diese Dinge, diese normalen Dinge, dann sofort wieder mit Vergebung, ja, ich muss jetzt vergeben und 1000 Mal und 7x70 Mal und so. Leute, das wird ein Krampf. Also es ist wichtig zu lernen, einander anzunehmen oder auch drüber zu sprechen im normalen Leben. Aber was die tieferen Dinge anbelangt, die uns wirklich verletzen, lasst uns vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Vergeben wir in Wahrheit. Vergeben wir, sodass wir dann auch wirklich aufrecht beten können. Im tiefen Wissen, unser Vater im Himmel, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich weiß es dann auch, dass ich es tue, so gut ich kann. Amen. Wir hören jetzt ein Instrumentalstück. Und dieses Instrumentalstück geht dann gleich in ein Lied über. Und vielleicht könnt ihr während des Instrumentals mal was überlegen, aber nur wenn ihr wollt. Überlegt euch doch mal, wo habe ich einem Menschen gegenüber innere Vorwürfe? Und die zweite Frage, wie will ich damit umgehen? Und ob ihr danach das Lied bewusst mitsingen könnt oder wollt, das bleibt euch überlassen. Das Lied ist ziemlich anspruchsvoll, inhaltlich. Also überlegt es, ob ihr es wahrhaftig singen könnt und dann singt es mit. Und wenn ihr euch da unsicher seid und noch im Nachdenken, dann hört zu und denkt weiter nach. Und der Herr ist da und will uns leiten durch seinen Geist.